Sie hören aktuell das Radio Blau-Magazin am Abend.
Einen schönen guten Abend.
Heute am 16.12. Es ist dunkel und kalt draußen. Mein Name ist Balloon Books und ich bin mit der wunderbaren Kit Priester hier im Studio.
Hallo, und ihr hört Radio Blau natürlich.
Direkt aus den Headquarters in der Südvorstadt. Schlimmes Wetter, oder?
Finde ich eigentlich mit der richtigen Kleidung. Ich habe so eine Riesenjacke mit Daunen oder so.
Es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
Ganz genau.
Aber ich halte das eigentlich für bürgerliche Propaganda.
Man muss auf jeden Fall heizen, wobei wir auch ein bisschen beim Thema wären.
Stimmt, wir wollen uns heute ein bisschen angucken, wie Energiepreise sich entwickeln. Und du bist da ja ein bisschen crackiger dabei als ich, oder? Du hast das ein bisschen mehr auf dem Schirm alles.
Geht so, aber ich habe ein Interview geführt mit der Energiegenossenschaft Leipzig, also mit Heike von der Energiegenossenschaft. Mhm. Und ja, das werden wir uns auf jeden Fall anhören.
Cool. Außerdem haben wir noch ein, weil das auch zum weiteren Teil so von Energie und Klima dazugehört, ein Interview, das hat Hilmar letzte Woche mit den Besetzerinnen vom Audimax geführt. Ich finde, das passt da eigentlich auch ganz gut. Aber jetzt fangen wir erstmal ein bisschen Musik an, wa?
Genau. Und zwar Electric Avenue von Eddie Grant.
Friday is High Day.
Ihr hört die Sendung aktuell am Abend hier bei Radio Blau. Und jetzt zu Beginn hat Balduin für euch ein paar Kurznachrichten.
Der weltweite Kohleverbrauch steigt unter anderem infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und der steigenden Gaspreise auf ein Rekordhoch. Die Kohleverfeuerung werde zudem in den nächsten Jahren auf diesem Niveau bleiben, falls die Regierungen dieser Erde nicht im Sinne des Klimaschutzes entgegensteuern. Das teilte zumindest die Internationale Energieagentur IEA mit. 2022 werde der Kohleverbrauch um rund 1,2% gestiegen sein und damit erstmals die Schwelle von 8 Milliarden Tonnen überschritten haben. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2013 wird damit übertroffen. Und naja, also zum Beispiel Indien hat ein Plus von 7% in der Kohleverfeuerung zu verzeichnen, aber eben auch der Ukraine-Krieg und auch der Ausfall, was ich persönlich sehr beruhigend finde, der Ausfall von französischen Atomkraftwerken trägt auch dazu bei, dass mehr Kohle verfeuert wird. Hitzewellen und der Ausfall von Wasserkraftwerken tun da auch ihr Übriges dazu. Auf der ganzen Welt gibt es ja auch Widerstand gegen die Kohle, so auch in Bangladesch. Da hat der Aktivist Shahnawaz Khoduri ja im Internet dagegen protestiert, oder er hat geschrieben, auf Facebook war das, glaube ich, dass dieses Kohlekraftwerk in seiner Nähe nicht besonders gesundheitsförderlich für die lokale Bevölkerung ist, und ja, der wurde jetzt eingeknastet, dem drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis für diese freie Meinungsäußerung. Da habe ich mit dem Timon zusammen letzte Woche ein Interview geführt mit Amnesty International, das kann man auf freie-radios.net nachhören, und wir machen jetzt aber weiter mit dem Interview, das Hilma mit den Besetzerinnen aus dem Audimax hier in Leipzig geführt hat.
Ja, jetzt habe ich Niklas Fiedler im Gespräch von der international vernetzten Klimagerechtigkeitsbewegung Endfossil. Stell doch vielleicht erstmal Endfossil vor.
Ja, genau. Wir sind eine internationale Klimagerechtigkeitsbewegung, ursprünglich gegründet von Menschen in Portugal. Und unser Ziel ist es, mit Schul- und Unibesetzung für Klimagerechtigkeit zu kämpfen.
Ihr habt jetzt heute den größten Hörsaal der Uni Leipzig seit heute Mittag besetzt. Läuft die Besetzung denn jetzt gerade noch, und wie sind die Reaktionen so darauf?
Die Besetzung läuft. Es wird gleich ein Vortrag starten. Wir hatten bis eben eine Diskussionsrunde. Wir haben schon mit der Unileitung gesprochen und können bis morgen auf jeden Fall erstmal drin bleiben, werden dann mit der Uni über unsere lokalen Forderungen verhandeln. Und bis jetzt sind die Forderungen von den Studierenden wie zu erwarten gemischt. Natürlich gibt es teilweise Studierende, die sich daran stören. Im Endeffekt werden aber keine Veranstaltungen wegen uns ausfallen. Und wir haben auch schon viel Unterstützung von anderen Studierenden bekommen.
Seid ihr auch an der Uni gut vernetzt? Da sind ja auch jetzt andere Gruppen aktiv, die Scientists for Future und so weiter. Seid ihr doch vernetzt an der Uni?
Ja, wir sind mit einigen Gruppen im Gespräch. Also wir unterstützen zum Beispiel die Forderung von Genug ist genug Leipzig. Und wir sind auch mit Gruppen wie zum Beispiel dem SDS im Gespräch, haben jetzt heute mit dem Studierendenrat der Uni Leipzig gesprochen, arbeiten da gerade an der Zusammenarbeit. Wir haben auch Forderungen des Studierendenrats, die sie im Juni dieses Jahres gestellt haben, quasi aufgegriffen und haben sie zu unseren Forderungen gemacht. Genau, also wir sind mit einigen Gruppen hier vernetzt.
Ja, was sind langfristig eure Ziele eigentlich?
Ja, wir haben Forderungen, die wir national mit allen anderen Endfossil-Besetzungen teilen. Das ist in erster Linie keine Profite mit Energien. Das heißt für uns kurzfristig Übergewinnsteuer für Energieversorger und langfristig die Vergesellschaftung von Energieproduktion. Des Weiteren setzen wir uns für eine Verkehrswende für alle ein. Da wollen wir als erste Maßnahme das 9-Euro-Ticket als sehr wirksame Sofortmaßnahme zurück und langfristig einen kostenlosen und ticketlosen ÖPNV. Des Weiteren schließen wir uns noch 3 Initiativen an, unter anderem Lützi bleibt für den Erhalt von Lützerath und gegen den Abbau von Braunkohle in Deutschland, den Forderungen von Debt for Climate, einer Initiative aus dem globalen Süden, die sich für Zahlungen der ehemaligen Kolonialmächte an die ehemaligen Kolonien einsetzt, um die Schulden, die teilweise diese Länder haben, durch die Entkolonialisierung auszugleichen und dort effektiv sowohl Sozialpolitik als auch Klimagerechtigkeit zu ermöglichen. Des Weiteren haben wir uns, wie schon bereits erwähnt, auch Genug ist genug angeschlossen mit Sofortforderungen für soziale Gerechtigkeit.
Jetzt gab es ja auch schon vorher Klimagerechtigkeitsgruppen im Umfeld von Universitäten, zum Beispiel eben die Scientists for Future oder den Aufstand der letzten Generation. Wieso gibt es jetzt also eure Vernetzung noch dazu?
Wir haben einen anderen Ansatz als viele anderen Klimagerechtigkeitsgruppen. Also zum Beispiel den Vergleich mit der letzten Generation kriegen wir natürlich öfter. Und da ist es halt für uns wichtig, wir versuchen keine Kleingruppenaktionen zu organisieren. Also wir versuchen, die letzte Generation geht mit wenigen Menschen quasi an einen Ort und macht dort eine Aktion. Und unser Ziel ist es halt gezielt, Studentinnen in die Besetzung zu bekommen Und wir haben auch im Vorfeld schon unsere Organisationstreffen beworben, zwar nicht vollständig öffentlich, aber haben das versucht unter den Studierenden zu verteilen, um eben möglichst viele Menschen selber in Aktion zu ziehen. Und wir sehen eben in der Besetzung von Schulen und Universitäten den nächsten logischen Schritt vom Klimastreik. Und deswegen glauben wir, dass EndFossil eben eine Lücke füllt, quasi an Klimagerechtigkeitsbewegung, die es gerade so nicht gibt. Und letztendlich brauchen wir wieder eine Bewegung, die wie FFF 2019 geschafft hat, wirklich die Massen mobilisiert. Und FFF hat das deswegen geschafft, weil ganz viel an den Schulen mobilisiert wurde, weil Klassen sich gegenseitig dazu gebracht haben, zu den Demos zu gehen. Und genau das erleben wir jetzt teilweise auch bei EndFossil. So gab es zum Beispiel Schulbesetzungen in unter anderem Göttingen, wo das wirklich sehr gut funktioniert hat, dass junge SchülerInnen, die vorher noch nicht selber politische Aktionen geplant haben, sich wirklich aktiv an der Planung dieser Besetzung beteiligt haben. Und genau das ist eben unser Ziel, Menschen selber in Aktion zu rufen.
Jetzt seid ihr in Deutschland ja scheinbar schon ganz gut vernetzt. Auf eurer Seite stehen jedenfalls schon einige Standorte sozusagen. Aber zieht ihr auch Inspiration aus so einer internationalen Vernetzung? Du hattest Portugal erwähnt.
Ja, EndFossil ist, wie gesagt, ursprünglich aus Portugal. Bislang gab es Besetzungen auf 4 Kontinenten. Und wir unterstützen ja unter anderem auch die Initiative Debt for Climate, die eben, wie gesagt, aus Ländern des globalen Südens kommt. Willst du sonst die Frage nochmal stellen? Ich bin jetzt gerade kurz raus, oder reicht dir das erstmal so?
Das reicht erstmal, genau. Ich schneide das einfach ab. Und okay. Ich würde dann nochmal eine Frage stellen zur lokalen Situation. Wie weit ist eigentlich die Uni in Leipzig in Sachen ihrer eigenen Klimaziele? Interessiert euch das da auch, so die lokale Bereitschaft, auf den Klimawandel einzugehen und was zu tun an den Universitäten selber als Orte?
Ja, neben den nationalen Forderungen haben wir auch, genau wie die meisten anderen Besetzungen, konkrete Forderungen an unsere Unileitung, mit denen wir auch ab morgen mit Ihnen ins Gespräch treten werden. Das ist bei uns die Klimaneutralität der Uni bis 2030 und die Einführung eines Studienmoduls für alle Bachelor- und Masterfächer, die sich mit mit der Klimakrise und ihren Folgen und möglichen Lösungen beschäftigt. Damit greifen wir die Forderung vom Studierendenrat der Uni Leipzig aus dem Juni dieses Jahres wieder auf. Damals hat der Studierendenrat ein sehr gut ausgearbeitetes Forderungspapier erstellt. Die Reaktion der Uni Leipzig darauf fiel jedoch sehr sparsam aus und bislang wurden keine Forderungen aus dem Forderungspapier umgesetzt. Und das möchten wir auch mit unserer Besetzung ändern. Wir sehen natürlich unser Hauptziel in globalen und nationalen Veränderungen, aber hier vor Ort möchten wir eben die Gelegenheit nutzen, um konkret etwas gegen die Klimakrise zu tun.
Jetzt vielleicht nochmal ein kleines Resümee der heutigen Besetzung. Wie würdest du sagen, ist das jetzt angekommen und wart ihr auch genug Leute? Ihr seid ja vielleicht doch noch nicht so bekannt lokal, oder? Schätzt du das ein?
Ja, was bis jetzt sehr gut funktioniert hat, ist, dass auf jeden Fall bei den Planungstreffen immer mehr Menschen dazugekommen sind, die vorher noch nicht da waren. Auch heute sind einige Menschen dazugekommen. Und wir würden uns aber noch mehr Interaktion mit den Studierenden wünschen und hoffen, dass die nächsten Tage unser Programm, wir haben Vorträge, auch Filmeabende und vielleicht auch Konzerte geplant, die Menschen in unsere Besetzung zieht. Bislang sind wir mit einigen Studierenden ins Gespräch gekommen und die Reaktionen waren gemischt, aber genau, wir hoffen, dass wir das die nächsten Tage ausbauen können. Wir sind auch heute erst seit Mittag da. Genau, das heißt, morgen werden wir den ganzen Vormittag haben und wir haben uns dann noch extra Zeit genommen, dann auch mit Studierenden zu sprechen. Wir haben auch einen Infostand vom Audimax und das ist eben unser Ziel.
Wie bist du selber eigentlich dazu gekommen? Hast du dich schon bei Fridays for Future oder durch was bist du sozialisiert worden? Kannst du das beschreiben?
Ich habe auch damals, wo ich herkomme, ursprünglich Fridays for Future erste Demonstrationen mitorganisiert und bin dann vor allen Dingen weiter in die Klimagerechtigkeitsbewegung, aber auch in die linke Szene, der antikapitalistischen Bewegung gekommen. Und so ist es bei vielen von uns. Also wir sind sehr divers und haben Menschen aus verschiedenen Klimagerechtigkeitsgruppen, aber eben auch aus der linken Szene oder Menschen, die bislang noch nicht politisch aktiv waren, dabei.
Vielleicht kannst du zum Schluss nochmal eine Internetpräsenz von euch durchsagen, damit man sich noch weiter informieren kann.
Ja, alle unsere Infos für Leipzig gibt es auf leipzig.endfossil.de und auch die deutschlandweite Gruppe hat unter entfossil.de und die globale Gruppe unter entfossil.com eine Internetpräsenz, wo auch nochmal alle unsere Forderungen aufgezählt sind.
Ja, dann bedanke ich mich sehr bei Niklas von entfossil. Wie lange geht eure Besetzung jetzt noch? Ist das schon geplant?
Wir wissen natürlich noch nicht genau, wie lange wir bleiben. Das wird auch von den Verhandlungen mit der Unileitung abhängen. Aber wir sind auf jeden Fall bereit, bis zum Ende der Woche zu bleiben. Wir haben ein Programm geplant und alles Weitere wird sich dann, wie gesagt, vor allen Dingen in den Verhandlungen zeigen.
Das war ein Interview von Hilmar mit einem der Besetzer des Leipziger Hörsaals der Uni Leipzig. Und inzwischen ist die Besetzung beendet, gestern meine ich. Und das Interview wurde am Dienstag geführt.
13.12.
Genau, am 13.12. Und es gibt eine gemeinsame Erklärung von entfossil und der Uni Leipzig, mit der dann eben auch die Besetzung beendet wurde. Und da zählt die Uni sowohl Sachen auf, die sie jetzt schon tut für einen sparsameren Umgang mit Ressourcen. Und es sind aber wohl auch ein paar neue Maßnahmen jetzt eingeleitet worden. Es gibt schon Beschlüsse und eine Nachhaltigkeitskommission. Genau, auf jeden Fall war diese gemeinsame Erklärung wohl recht harmonisch und die Parteien haben sich so ein bisschen geeinigt.
Aber ich glaube, es wurde auch an ein paar Punkten noch gezeigt, was quasi nicht möglich ist oder was von der Unileitung behauptet wird, dass nicht möglich ist. Ich habe da ein Zitat gefunden. Anders als die Demonstrierenden sich vorstellen, steuert die Uni beispielsweise ihre Energieversorgung nicht selbst. Die hatten ja gefordert, dass sie bis 2030 energieneutral werden sollen. Und da liegt die Verantwortung wohl beim Staatsbetrieb Sächsische Immobilien- und Baumanagement.
Na dann, macht mal.
Immobilien klingt auch so, als könnte man da auch gut besetzen irgendwie.
Jetzt hören wir It's the end of the world as we know it.
And I feel fine. Du auch?
Ja.
Ja, in Deutschland wurde jetzt eine Energiepreisbremse beschlossen vom Bundestag und da sollen Privathaushalte und Unternehmen entlastet werden. Der Bundesrat muss noch zustimmen und wir wollen heute dann ein bisschen auch über das Thema das nochmal vertiefen. Und du bist ja im Thema drin. Was kannst du uns erzählen? Nebenkosten, Vorauszahlungen und so weiter.
Na, ich kann vielleicht mal so anfangen. Ich habe vor kurzem erst eben in Vorbereitung auf das Interview mit der Energiegenossenschaft Leipzig, habe ich nochmal geschaut, wie bei mir eigentlich die Stromkosten sich verhalten, weil da geht es ja vor allem um Stromgewinnung. Ich finde auch, Strom ist viel besser überschaubar, weil man sich da ja selbst um die Lieferung kümmert. Und bei Nebenkosten, ich weiß nicht mehr richtig, also ich nehme auch mal an, dass ich mit Gas, also dass es eine Gasheizung gibt, eine Öl, keine Ahnung.
Ja, da scheitere ich auch schon
bei Nebenkosten dann. Bin ich raus, aber beim Strom habe ich mich dann ein bisschen erkundigt. Mhm. Genau, meine Nebenkosten kann ich mal sagen, die sind um 20 Euro gestiegen, die Vorauszahlung erstmal. Ich denke mal, um abzuwenden, dass man am Ende des Jahres dann gar nicht mehr zahlen kann. Das ist schon ganz schön happig.
Mhm. Nicht wenig, 240 im Jahr dann.
Ja, mhm. Und ja, mehr. Nee, richtig, 240.
Richtig. Nach Adam Riese. Was kostet ein Strom bei dir?
Genau, ich habe nämlich im Mai einen neuen Stromvertrag abgeschlossen. Da war, glaube ich, ungefähr der Preis, also der Arbeitspreis pro Kilowattstunde bei 40 Cent. Das war ja schon nach Beginn des Krieges. Und ist jetzt...
Fürs Verständnis ganz kurz, was ist eine Kilowattstunde? Was kann ich damit anfangen? Also, weiß nicht, lebensnahes Beispiel vielleicht, wie viele Tassen Kaffee brauche ich?
Ich weiß nur, dass mein Jahresverbrauch liegt bei 1500 Kilowattstunden. Und ich glaube, eine Kilowattstunde ist sowas wie vielleicht eine Waschmaschine, eine Wäsche waschen oder eine Glühbirne den kompletten Tag über lang brennen lassen oder, keine Ahnung, 10 Stunden Fernsehen.
Okay, und dann verbrauchst du so ein bisschen was über 4 Kilowattstunden am Tag.
Vielleicht, ja.
Also bei 1500, glaube ich. Also grob
genau.
Überschlagen.
Und wenn ich den gleichen Vertrag jetzt abschließen würde oder wenn ich jetzt den Vertrag abschließen würde beim gleichen Anbieter, dann würde ich ein bisschen über 48 Cent sein, also 8 Cent hoch.
Das sind dann 20% mehr quasi.
Genau.
Ey, hast du noch gut hingekriegt.
Und deswegen finde ich es auch interessant, weil diese Strompreisbremse, die legt ja die Obergrenze bei 40 Cent. Davon würde ich jetzt schon profitieren.
Das ist cool. Ja, da können wir auch noch mal kurz ein bisschen die Zahlen durchgeben, die heute hier angeschwemmt wurden. Also in Bezug auf die Energiepreisbremse. Also die Kosten für Heizen und Strom sollen kalkulierbar bleiben. Und zu Hause, wer mit Gas heizt, der soll maximal 12 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Bei Fernwärme sind es 9,5 Cent und bei Strom liegt die Obergrenze bei 40 Cent. Aber Achtung, bei Preisobergrenzen, die gelten nur für 80% von dem, was man im letzten Jahr verbraucht hat. Also du könntest jetzt, müsstest dich wahrscheinlich runterschrauben von deinen 4 Kilowattstunden pro Tag. Und es heißt, also es profitieren hauptsächlich die Energie sparen. Ich glaube, das war auch so angedacht von der Regierung. Und das erklärte Ziel ist, dass ab März dann, wenn man im Januar und Februar schon mehr als den genannten Preis bezahlt hat, dann soll man das Geld anteilig zurückbekommen. Und ja, da soll man anscheinend auch keinen Antrag stellen müssen.
Sondern es kommt einfach so.
Genau. So viel aus der Verbraucherschutzecke hier bei Radio Blau.
Genau. Aber wie ist denn das bei dir? Weißt du zum Beispiel, wie dein Haus geheizt wird?
Ich glaube Gas.
Okay.
Ich bin aber auch
kann man
nicht
das
so
irgendwo sehen? Im Keller wahrscheinlich.
Also ich habe für Wasser so einen Durchlauferhitzer. Ich glaube.
Das ist, glaube ich, Strom.
Das
dann
ist
aber.
Dann Strom. Ah, das sind immer so Sachen.
Vielleicht müssten wir da auch nochmal. Jetzt haben wir erstmal das Interview zum Strom und dann vielleicht für die Zukunft mal eins zum Heizen.
Falls das jetzt jemand hört, der über Expertise verfügt, schickt gerne eine Mail an radioblau@radioblau.de. Wir lassen uns immer gerne belehren.
Ja, und würden euch dann befragen.
Cool. Ja, ihr könnt quasi direkt zu uns ins Studio kommen. Wir heizen dann auch. Ist wärmer als draußen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Musik dabei, ne? Kit, du hast ja richtig was ausgegraben jetzt.
Ja, ein Lied aus meiner Jugend.
Ja, auch aus meiner.
Push the Button von Sugar Babes. An dem Lied kam man nicht
vorbei. Denn I can't resist it. Tja, das ist wirklich was für 90 Kids. 90er Kinder, weißt du?
Jetzt kommen wir zum Interview mit der Energiegenossenschaft Leipzig. Das ist ein Stromerzeuger, hier ein genossenschaftlicher, der vor allem Strom oder ausschließlich Strom durch Sonnenenergie erzeugt und da eben 3 Projekte hat hier in Leipzig. Und da konnte ich mit einer Mitarbeiterin dieser Genossenschaft sprechen. Und da hören wir jetzt rein. Ich habe jetzt hier Heike Just im Studio, worüber ich mich sehr freue. Denn ich habe mich schon länger gefragt, was eigentlich genau die Energiegenossenschaft macht, außer dass ich da auch wie eine Art von Verbindung habe, weil ich Strom beziehe über einen Dachverband, der euch nahesteht, aber dazu später mehr. Heike, du bist bei der Energiegenossenschaft Leipzig ehrenamtlich oder beruflich?
Also ehrenamtlich, dadurch, dass wir eigentlich das Geld für Photovoltaikanlagen, also oder für erneuerbare Energien ausgeben wollen, geben wir uns als Vorstand eigentlich nur einen kleinen Obolus.
Okay. Ich kenne das Konzept von Genossenschaften eigentlich eher so aus dem Bankenbereich oder aus dem Baubereich. Wie funktioniert denn die Energiegenossenschaft so im Vergleich zu anderen Genossenschaften und vielleicht auch im Vergleich zu einer normal kapitalistischen Organisationsform?
Nee, die Genossenschaften sind halt gut dafür, um jetzt so basisdemokratisch zu sein, wo halt wirklich Menschen miteinander ihr Geld zusammenzutun, um was Positives aufzubauen. Jeder hat ein Sprachrecht, egal wie viel Geld er reinlegt, kann mitbestimmen. Es gibt immer Generalversammlungen, wo dann auch immer der Jahresabschluss vorgestellt wird und alle sich ein Bild machen können, wie es der Genossenschaft geht und auch was wir so machen, auch im Vorstand, und kann sich da auch einbringen. Wir sind immer sehr interessiert auch an Aktivmitgliedern, die sich einbringen wollen, und dadurch lebt die Genossenschaft sozusagen. Und es gibt jetzt keinen, der jetzt der Chef ist, der jetzt das Geld abzieht oder so, sondern es haben alle, wir haben bis jetzt ja auch schon 2 Jahre lang Dividende ausgeschüttet. Dann hat derjenige, der eine Einlage hat, einen Prozentsatz halt als Dividende zurückbekommen, und das hat jeder bekommen, egal wie er sich eingebracht hat oder so. Das ist, kann jeder sozusagen was dran verdienen, und es bleibt auch hier vor Ort und wird nicht irgendwo in welchen Banken irgendwo anders hin gebracht, sondern es bleibt hier in Leipzig.
Und wie viele Mitglieder hat eure Genossenschaft jetzt?
Ungefähr 250 Mitglieder.
Die jeweils eben einfach Anteile an der Genossenschaft haben, ne?
Genau. Ab 200 Euro kann man bei uns mitmachen, dann hat man 2 Anteile, und wir haben eine Grenze bis 20.000. Und so viel kann man dann einlegen.
Wie ist eure Aktivenquote? Was würdest du sagen? Also bei diesen Versammlungen, bei den regelmäßigen, wie viele Leute kommen da von denen?
Also man kann zum Beispiel sagen, jetzt bei der Generalversammlung, ne, dann sind ja 250 Leute eingeladen und es sind eigentlich 30, 40 Leute da.
Okay, ja. Okay, ist ja nicht schlecht eigentlich als Quote.
Okay.
Ihr habt ja 3 größere Projekte. Das ist einmal kein Haus, sondern ihr versorgt eine Druckerei, die in einem Haus sich befindet im Erdgeschoss, ne, von ab 2015. Dann habt ihr noch eine Geflüchtetenunterkunft, die ihr mit Strom versorgt. Und jetzt seit 2020 das neueste Projekt ist ein genossenschaftliches Bauprojekt, mit dem ihr zusammenarbeitet. Kannst du uns was über die 3 Projekte jeweils sagen, auch worin die sich unterscheiden?
Genau, also wir haben gestartet mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hubfeldsande. Das ist hinten in Böhlitz-Ehrenberg eine ehemalige Pianofabrik, und da sind jetzt sehr viele Bands drin und auch eine Druckerei. Und wir haben diese Anlage so dimensioniert, dass die Druckerei uns den Strom abnehmen kann, uns dafür einen Strompreis bezahlt und wir dadurch die Anlage amortisieren, und die dann nach 20 Jahren werden immer Anlagen ausgelegt, dann halt dann auch abgeschrieben ist und zum Schluss dann ein Plus rauskommt.
Und das andere Haus?
Das ist in der Anonitsche-Straße, und das ist ein Flüchtlingsheim, und der Verwalter von dem Flüchtlingsheim wollte mit uns zusammenarbeiten, da haben wir eine Anlage draufgebaut. Ja, die ist ungefähr 100 Kilowatt Peak. Hubfeld ist auch ungefähr die Größe 100 Kilowatt Peak. In der Anonitsche Straße können halt die Geflüchteten den Strom nutzen und der Träger, der Panicharion, bezahlt uns dann den Strompreis.
Und das neueste Projekt?
Das ist Our House. Da haben wir es mal, also es ist eher so ein Forschungsprojekt gewesen, da haben wir es mal probiert an Mieterstrom. Our House ist auch eine Genossenschaft, da haben sich mehrere Familien zusammengetan, haben ein Haus gebaut in genossenschaftlicher Bauweise sozusagen und haben bei uns angefragt, ob wir nicht eine Photovoltaikanlage damit bauen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist halt schwierig, mit einer PV-Anlage mehrere Mitglieder den Strom anzubieten. Und das geht eigentlich nur über dieses Mieterstromprojekt. Das ist aber leider auch nicht so leicht, weil man dann sehr viele Zähler haben muss, um zu wissen, wie viel verbraucht der Mieter. Haben dann auch so, dass wir das, den kompletten Strom den Our House-Leuten zur Verfügung stellen und dann separat in einzelnen Wohnungen dann abrechnen. Und wir kaufen sozusagen, also bei Photovoltaikanlagen ist es ja manchmal so, dass auch keine Sonne scheint oder Schnee liegt auf den Modulen. Dann muss man halt auch Strom einkaufen. Und beim Our House ist es so, wir kaufen den Strom ein, produzieren unseren Photovoltaikstrom und verkaufen sozusagen den Mix dann an die Mieter. Hat den Vorteil, dass der Photovoltaikstrom erstens fast 20 Jahre stabil ist und auch günstiger als der eingekaufte Strom.
Das heißt, diese Projekte unterscheiden sich darin, an wen Strom verkauft wird. Also einmal ist es gewerblich und dann im dritten Fall geht es dann halt direkt an die MieterInnen in diesem Haus.
Genau.
Das ist der einzige Unterschied.
Normalerweise hat man einen Abnehmer, ne, und der hat seinen eigenen Stromvertrag und zieht davon Strom. Wenn er aber den Strom aus der Photovoltaikanlage zieht, braucht er den nicht aus dem Netz ziehen. Das heißt, seine Netzkosten sind niedriger, weil er ja diesen günstigen Photovoltaikstrom bekommt. Ne.
Als ich geschaut habe, eben nach euren Projekten so in der Vorbereitung, war ich ein bisschen erstaunt, dass es nur 3 Projekte sind, weil ich dachte, weil ihr ja auch nach Flächen sucht, dachte ich, ach, ihr habt bestimmt 20, 30 kleinere Anlagen irgendwie irgendwo. Warum sind es so wenige und was sind so die Hürden, die euch davon abhalten, mehrere kleinere Photovoltaikanlagen auch zu bauen? Oder lohnt sich das nicht?
Also es gibt unterschiedliche Punkte und es ist auch so, wir prüfen sehr oft sehr viele Projekte, auch Freiflächenprojekte. Das Problem ist, also mit der Photovoltaik fing es vor 20 Jahren an, da gab es eine relativ hohe Einspeisevergütung, um die Technik voranzutreiben. Die ging aber sukzessive nach unten und zurzeit ist sie eigentlich unter den Gestehungskosten. Das heißt, man macht immer miese, wenn man einspeist, weil das eigentlich die Kosten viel teurer sind. Und deshalb muss man jetzt gucken, dass man halt einen Abnehmer hat unten drunter, der den Strom abnimmt und einem den Strom bezahlt, den er abnimmt. Und es muss ungefähr so 60% sein, sonst wären heutzutage diese Anlagen nicht wirtschaftlich. Ne? Genau, und jetzt kommt dann noch dazu mit dieser Krise, die wir ja gerade alle haben, dass es auch viele sagen, sie wollen jetzt autark sein vom Stromanbieter und wollen eine Photovoltaikanlage. Das heißt, sehr viele Personen suchen nach Anlagen. Das heißt, wir haben extreme Probleme, Wechselrichter zu kriegen, die Module überhaupt zu bekommen und auch Installateure, wo wir aber jetzt selber versuchen, selber zu installieren. Aber wenn es so schwer ist, diese Komponenten zu bekommen, dann hemmt das natürlich. Ne?
Und die Photovoltaikkomponenten, werden die in Europa hergestellt oder kommen die aus China oder wo werden die hergestellt?
Also ursprünglich kamen sie aus Deutschland. Da gab es zum Beispiel das Q-Cells hier oben bei Dessau. War super, super Firma, aber leider haben die Chinesen rausgekriegt, wie die das gemacht haben und haben es natürlich günstiger in China nachgemacht. Das heißt, Q-Cells ist eigentlich nicht mehr aktuell und die meisten Module kommen aus China. Also bei Kleinanlagen ist es so, dass der Stückpreis relativ hoch ist pro Kilowattstunde, was eine Kilowattstunde an Gestehungskosten kostet. Je kleiner die Anlage ist, der Aufwand, eine kleine Anlage zu planen, ist genauso aufwendig wie eine große Anlage. Und gerade wenn man auch viele Module kauft, kriegt man ja Rabatte und solche Sachen. Selbst in kleinen Anlagen vom Arbeitsaufwand lohnt sich dann einfach nicht. Dass wir eigentlich auch sagen, dass wir unter 30 Kilowatt eigentlich auch keine Anlagen bauen.
Und man kann jetzt aber schon sagen, dadurch, dass die Einspeisung sich nicht mehr lohnt, dass das Einzige, was zukunftsfähig so und wirtschaftlich ist, eigentlich der Mieterinnenstrom ist, oder? Oder eben nur einen Abnehmer zu haben, was ja das Gleiche ist eigentlich.
Ja, also der Eigenverbrauch ist halt sehr wichtig. Ne? Wir haben halt so ungefähr 60%, dann kommen wir auf plus minus null nach 20 Jahren. Und bei dem Mieterstrom ist nur das Problem, da kommen viele zusätzliche Kosten dazu. Man braucht für jeden Mieter einen Stromzähler. Normalerweise hat man nur einen sozusagen, der auch beide Ströme, also von der Photovoltaikanlage und von dem eingespeisten, also vom Netz gekommenen Strom zusammentut. Und diese Abrechnung ist ziemlich aufwendig und es braucht ziemlich also Technik, mehr Technik.
Und macht euch da auch Probleme, dass die Struktur, also die Netzstruktur ja so ein Monopol ist von L-Netz?
Also es gibt zum Beispiel halt so ein Elektrowerk ist schöner, ja. Die haben zum Beispiel das Netz gekauft, die können halt genau das machen, was sie wollen. Es gibt noch natürlich Vorgaben vom L-Netz, aber ich sag mal so, im Endeffekt haben sie uns immer noch reingelassen in ihr Netz sozusagen, ne?
Das heißt, der Kontakt zu den anderen Stromanbietern ist okay. Also inwieweit müsst ihr viel mit denen kommunizieren, praktisch mit den privaten Firmen und auch mit den halbstaatlichen Netzgeschichten oder sind die ganz privat?
Ja, man muss halt anmelden, dass man da eine Photovoltaikanlage bauen will und dann den Netzpunkt dann einspeisen möchte. Ne? Gibt dann Verträge und dann es gibt auch immer einen Schaltschrank zu jeder Photovoltaikanlage mit Schutzeinrichtungen und die müssen halt eingehalten werden. Der Schaltschrank wird abgenommen und wenn die sagen, nee, das ist uns zu unsicher, was sie hier gebaut haben, dann wird die nicht ans Netz gestellt. Ne? Okay. Gibt es auch so einen großen Hebel, kann man dann runterdrücken, jetzt ist er am Netz.
Hast du den schon mal bedient?
Nee, also ich hätte es machen sollen, aber das war die erste Anlage beim Hubfeldsender, die habe ich abgenommen, während die da ins Netz ging. Und ich war mehr darauf zu gucken, was machen die jetzt hier überhaupt? Also ist es seriös, was jetzt gerade vorgeht oder ist jemand komisch? Und dann hat es eigentlich der Elektriker selber gemacht, der den Hebel dann rumgelegt hat.
Gleich geht's weiter mit dem Interview mit Heike Just von der Energiegenossenschaft Leipzig. Und jetzt hören wir zwischendurch ein bisschen Musik von Manu Chao, Moonlight Avenue.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. house of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Könntest du noch mal erklären, inwieweit ihr als Stromerzeuger Genossenschaft mit den Bürgerwerken zusammenhängt?
Genau, also die Bürgerwerke sind sozusagen wie so ein Dachverband von den Energiegenossenschaften. Der Vorteil an den Energiegenossenschaften ist halt, dass sie vor Ort in den einzelnen Städten die Energiewende vorantreiben, indem sie Photovoltaik, Wind und Wasser vorantreiben. Und natürlich möchte man auch den, also wenn jetzt zum Beispiel eine Genossenschaft eine große Anlage hat, aber keinen Abnehmer, dann kann sie zum Beispiel den Bürgerwerken sagen, hier, wir haben diese Anlage, wolltet ihr uns abnehmen, die zahlen, die Bürgerwerke zahlen demjenigen dann den Strom, die dort erzeugt werden. Normalerweise wäre es so, wenn wir jetzt eine Anlage hätten und würden den Strom anbieten, müsste man ja für jeden Stromnutzer selber eine Abrechnung machen und das würde dann in mein Metier fallen und das müsste mal, also das wäre viel zu viel Arbeit für uns. Deshalb holen wir uns Hilfe von den Bürgerwerken. Das heißt, die Bürgerwerke machen die ganze Stromabrechnung für glaube ich, 150 Energiegenossenschaften auf ganz Deutschland verteilt. Und diejenigen, die bei uns Stromkunde werden, kriegen wir natürlich auch, sagen wir mal, eine Zahlung von den Bürgerwerken für die Stromkunden.
Aber dann ist der Strom, den ich dann über euch beziehe, nicht wirklich von euch?
Also es ist, wir sind immer in der Planung, dass wir eine Anlage erstellen, die wir dann wirklich den Bürgerwerken geben und dass es dann wirklich 1:1 für unsere Stromkunden ist. In Dresden haben sie jetzt zum Beispiel jetzt angefangen, eine Anlage zur Verfügung zu stellen. Also könnte man sagen, der erste Strom, der bei uns hier ankommt, ist der von Dresden. Ein Strom ist nicht grün oder schwarz, sondern der ist Mixstrom. Und je mehr grünen Strom wir einspeisen, umso grüner wird es sozusagen. Und der gehört an den Bürgerwerken sozusagen, auch wenn der woanders eingespeist wird. Es ist natürlich vorteilhaft, Direktverbrauch zu haben oder eine Anlage auf dem Dach zu haben, weil der erzeugte Strom von den Photovoltaikanlagen ist immer günstiger als der Strom aus dem Netz, also der Standardstromanbieter.
Okay, verstehe. Wie reagiert eure Genossenschaft auf die Krise? Habt ihr mehr Anfragen, auch vielleicht mehr Mitglieder, einen größeren Bedarf?
Kann ich eigentlich gar nicht so sagen.
Okay. Und die Preise, die jetzt die Menschen, also von diesen Projekten haben, die sind ja von den insgesamt steigenden Energiepreisen nicht betroffen, oder?
Richtig. Also das Positive bei einer Photovoltaikanlage ist, dass man die für 20 Jahre plant und wirtschaftlich berechnet, einen Strompreis sozusagen anlegt, der 20 Jahre theoretisch stabil ist, also zumindest der technische Preis für die Anlage ist einmal, wird einmal bezahlt und steigt nicht weiter. Es gibt natürlich so Verwaltungskosten, was halt steigt oder wenn man Strom zukauft, wie zum Beispiel mit dem Auerhaus, wo wir Strom aus dem Netz kaufen für die Auerhausleute, der ist natürlich erhöht worden und so kleine Stellschrauben muss man auch erhöhen, aber normalerweise ist dieser Photovoltaikstrom durchdimensioniert für 20 Jahre und da ändert sich eigentlich nichts.
Jetzt würde ich noch gerne von dir wissen, liebe Frau Heike Just, was ist für die Zukunft geplant? Also die Krise, die Energiekrise scheint bei euch jetzt gar nicht so eine große Bedeutung zu haben im Moment.
Ja, es ist halt das Problem, dass es dadurch, dass viele Personen jetzt wirklich auch autark von Stromanbietern sein wollen, alle möglichen Leute jetzt eine Anlage haben wollen, dass es halt Knappheit an den Modulen gibt, an den Wechselrichtern. Die Installateure sind alle überlastet und dann steigen und fallen die Preise für die Module und Wechselrichter. Die Installateure können keine festen Angebote machen und das macht es halt schwierig.
Ne? Okay, also das spürt ihr sehr wohl. Und ihr sucht ja auch immer nach Freiflächen, möglichst großen, also Hausdächern, zum Beispiel bei Platten, Bauten, die es ja in Leipzig schon auch häufig gibt es ja eigentlich auch diese tollen, relativ großen, flachen Dachflächen und auch genossenschaftliches Bauen, ja zum Beispiel die LWB und die Unitas fällt mir da ein. Habt ihr mit denen, also mit so Platten auch mal eine Kooperation irgendwie mit so Genossenschaften angestrebt?
Wir hatten auch mal von der Stadt eine Schule einen Plattenbau angeboten bekommen. Aber das Problem bei diesen Neubauten, diesen DDR-Neubauten, ist, dass die im Laufe der DDR die Neubauten immer schlechter gebaut haben, immer schlechtere Effizienzklassen, wo an der Bewährung gespart wurde oder der Mörtel schlechter wurde. Und das heißt, dass je neuer die Neubauten sind, umso weniger tragfähig sind sie. Und wenn man dann noch zusätzliche Last draufbringt durch eine Photovoltaikanlage, halten die das nicht aus. Und wir hatten ehrlich gesagt auch eine Schule von der Stadt bekommen. Da hat uns der Hausmeister gesagt, die ist so lavete, dieser Plattenbau, da reißen manchmal die Fenster. Und die wurde uns angeboten, um darauf noch eine Photovoltaikanlage zu bauen.
Und dann musstet ihr praktisch der Stadt erklären, das geht nicht, weil das stürzt sonst ein. Oder der Hausmeister musste das praktisch dann der Stadt erklären?
Wenn wir jetzt die Anlage drauf gebaut hätten und es wäre was passiert, dann hätten wir ein Problem gekriegt. Mhm. Ne? Und wir haben dann halt einfach gesagt, das ist uns zu heiß, das machen wir definitiv nicht.
Und sucht ihr auch, es gibt jetzt ja auch Entwicklungen hin und Überlegungen hin zu Photovoltaik-Anlagen auf Weideflächen, wo unten durch die Schafe halt noch laufen können oder die Kühe. Oder Photovoltaik auch auf Ackerflächen oder Solarpanels an Hausfassaden. Ihr als Genossenschaft könnt ihr, also träumt ihr auch praktisch noch von anderen Energiequellen, vielleicht auch von Wind, von einem Windrad oder von Wasserkraft, also von Energie aus Wasserkraft? Oder wie sieht eure Zukunft aus? Was ist euer Fokus jetzt für die nächsten 20 Jahre?
Also wir haben schon öfters mal Windanlagen geprüft, dann auch schon welche im Angebot sozusagen, wurden aber dann durch Pensionsfonds, die eigentlich nur Geld liegen lassen wollen, ohne irgendwie einen Gewinn zu machen, halt unterboten, haben halt, also die haben dann halt mehr gezahlt als wir. Dann hat es leider nicht geklappt. Die in Dresden, die EG Neos, die hatten Windrad und kann da gut mit wirtschaften. Ne? Da hat man eine gute Basis. Und bei uns mit den Fassaden ist immer so ein bisschen schwierig, weil das dann immer eine Fassadendurchdringung ist. Und dann hat man halt das Problem, dass im Winter das Wasser reinläuft und das macht schlimmstenfalls die Fassade kaputt. Ne? Man hat Wärmebrücken und deshalb ist das immer ein bisschen schwierig. In Freiburg, im Breisgau haben sie viele solche Fassadenanlagen, aber hier eigentlich haben wir nicht wirklich viel Erfahrung damit. Wenn sich mal was anbietet und gerade ein Bauherr sagt, ich will es einfach mal probieren und wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass es dicht ist, dann wird man es auch probieren. Ne? Und bei Freiflächen, da ist es bei unserer Genossenschaft, weil ja auch jeder ein Mitspracherecht hat, ist es sehr zwiegespalten, Freiflächen zu nutzen, um dann die Flächen wegzunehmen, um Nahrungsmittel herzustellen. Das sind manche nicht so begeistert von. Und was du angesprochen hast mit dieser Mischnutzung, dieses Agri-PV, da kann man es zum Beispiel so machen, dass man eine Fläche hat, eine Freifläche, ein Feld, baut Photovoltaikmodule relativ hoch aufgeständert, sodass der Traktor zum Beispiel unten durchfahren kann und das Feld unten drunter bewirtschaften kann. Und wenn da jetzt ja auch der Klimawandel da ist und viele Pflanzen hier Hitzeprobleme kriegen, Sonnenprobleme kriegen, sind sie durch diese Photovoltaikanlage im Schatten, können wachsen, verbrennen nicht. Und dann, wenn das gut geplant ist, dann ist das eine Win-Win für den Landwirt und für seinen Strom.
Hm? Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du hier den Weg gefunden hast zu uns und zu mir ins Studio. Und vielen Dank für die Einblicke in die Energiegenossenschaft Leipzig und eben auch die zusammenhängenden Bürgerwerke so ein bisschen als Dachverband für den Stromverkauf. Und ja, an alle HörerInnen vielleicht noch der Hinweis, die Energiegenossenschaft sucht immer Freiflächen, ne? Dachflächen, sonstige schöne, große, sonnige Flächen für tollen BürgerInnenstrom.
Danke, dass du mir das Studio gezeigt hast.
Bio Sound Machine mit dem Lied Electricity.
Electricity. Ja, sag mal, was war denn das vorher mit der Kilowattstunde? Ich habe dir deine Expertise voll abgekauft.
Ja, nee, ich muss zugeben, ich habe das vorher nochmal gegoogelt, was eine Kilowattstunde ist.
Oh, und ich dachte schon, boah, Kid steht so krass im Leben, was bin ich eigentlich hier? Ich muss mal ein bisschen meinen Haushalt unter Kontrolle bringen.
Gut. Nee, ja, nee, schön, hab dass Google ich nicht, gefragt.
Nicht der oder die Einzige bin, die da ein bisschen verzweifelt.
Wir sind hier bei Radio Blau in der Sendung Aktuell, die jetzt aber gleich zu Ende geht. Und Balduin, du hast noch einen Veranstaltungstipp, oder? Zumindest einen.
Genau, also da geht es auch um Power, aber nicht im Sinne von Strom, sondern mit Flinterpower durch die Knastmauer. Feministische Kundgebung gegen Knast, Tristesse und Repression. Wer morgen Nachmittag noch nichts vorhat und ich sag mal über warme Unterwäsche verfügt, der oder die könnte sich auf den Weg nach Chemnitz machen. Um 4 beginnt da vor der JVA Chemnitz, das ist in der Thalheimer Straße 29 in 09125 Chemnitz, eine Kundgebung. Genau, und das ist der einzige Frauenknast in Mitteldeutschland und da sind, glaube ich, dann auch UnterstützerInnen vor Ort, um eben da den Leuten zu zeigen, dass man irgendwie auch an sie denkt, jetzt vor den Feiertagen und so.
Dann, ja.
Da sitzt auch Lina Ehrenbürgerin sitzt auch da.
So, dann verabschieden wir uns jetzt mit diesem Veranstaltungstipp. Ich würde gerne hingehen, wahrscheinlich schaffe ich es nicht, aber...
Ja, mir leider auch nicht, aber... Ich glaube, das ist cool, wenn da Menschen das hören und da hinfahren.
Und ich glaube auch sehr wichtig, wenn man hinter den Mauern sitzt, zu spüren, dass man nicht so isoliert ist, wie das scheint.
Genau. Ja.
Dann viel Spaß dieses Wochenende.
Verabschieden wir uns jetzt, wa?
Genau. Balduin und Kit sagen
tschüss.
Tschüss.
Macht's
mit
gut.
Mit einem Lied, das heißt Vega.
Bleibt gesund und gut gelaunt. Au revoir. Was wir auch noch gern sagen wollen würden, wir wünschen jetzt viel Spaß im Anschluss mit Praxis und Philosophie hier bei Radio Blau.